Tauwetter in Moskau? Überraschend für die Weltöffentlichkeit und vor allem für den Korrespondenten der ARD, der ihn noch zwei Tage zuvor als ewigen Präsidenten bezeichnet hat, sitzt so fest im Sattel wie noch nie, verkündet Wladimir Putin seinen Rücktritt. Mit dem Sieg über die Ukraine sei ein wichtiger historischer Meilenstein auf dem Weg zur Rückkehr Russlands als Großmacht erreicht worden, lässt er seine Zuschauer anlässlich einer Fernsehansprache wissen. Russland habe der Welt gezeigt, dass auch das größte und aggressivste Militärbündnis der Welt, die NATO, nicht imstande sei, das ewige Russland zu besiegen und in die Knie zu zwingen. Nunmehr sei es an der Zeit, die Vollendung der historischen Mission Russlands in andere Hände zu übergeben. Er werde sich zwar nicht auf das alte Teil zurückziehen und nur noch jagen und fischen, aber seine Aufgaben lägen zukünftig darin, das Geschehen aus dem Hintergrund zu begleiten, als Präsident der Neues Russland Stiftung. Zu seinem Nachfolger ernennt Putin Oleg Obmantschikow, einen 47-jährigen Volkswirt aus dem Finanzsektor. Natürlich, so Putin, müsse die Duma dieser Ernennung noch zustimmen. Aber er sehe da kein Problem, habe er doch die Führer der großen Parteien, die in der Duma vertreten seien, bereits im Vorfeld informiert. In den internationalen Medien wird sofort danach ausgiebig spekuliert, was Putins Gründe für diesen Schritt gewesen sein mögen. Wurde er angesichts der desaströsen menschlichen und ökonomischen Verluste, die Russland in diesem Krieg erlitten hat, von seinem innersten Kreis an Vertrauten und Unterstützern zum Rücktritt gezwungen? Ist er so krank, dass er vorsorglich die Amtsgeschäfte an jemand anderen übergeben hat? Oder handelt es sich gar um eine weitere Finte des gewieften KGB-Mannes? Präsentiert er dem Ausland und seiner Bevölkerung einen jungen, zu Reformen bereiten Politiker, behält aber im Hintergrund zusammen mit dem Inlandsgeheimdienst FSB weiterhin die Fäden in der Hand? Für Letzteres spricht tatsächlich, dass ein großer Teil der von der EU und den USA verhängten Sanktionen, trotz der Vereinbarung von Genf, noch immer in Kraft ist. Und ein frisches Gesicht könnte vielleicht dafür sorgen, dass sie alsbald aufgehoben werden. Letzten Endes bleibt dies aber Spekulation. Wie auch in der Vergangenheit hat die Presse keinerlei Zugang zum innersten Kreis des Kremls und tappt bei der Analyse der Motive mehr oder weniger im Dunkeln. Was man über Obmantschikow weiß, ist, dass er aus dem russischen Finanzsektor kommt, in seiner Jugend einige Zeit in Großbritannien studiert und danach ein paar Jahre für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young in Dubai gearbeitet hat. Auf den ersten Blick ist er genau das Gegenteil von Putin oder Lavrov, nämlich jung, charismatisch und weltoffen. In seiner ersten offiziellen Ansprache an die Nation in der russischen Duma, die aber natürlich auch an die internationale Öffentlichkeit gerichtet ist, hält er weiterhin an der Annexion der ukrainischen Oblaste Donetsk, Luhansk, Saporischia und Cherson sowie der Krim fest und bezeichnet diese als Teil des russischen Kernlandes. Er lässt aber auch durchblicken, dass er gewillt ist, mit der Ukraine über eine Normalisierung der Beziehungen zu sprechen. Was genau er darunter versteht, darüber schweigt er sich zwar aus, doch bedient er sich einer berühmten Formel, um das zukünftige Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine zu beschreiben. Willy Brandt in seiner Antrittsrede als Bundeskanzler 1968 gebrauchte Fügung, um das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR zu beschreiben. Zwei Staaten in einer Nation. In der Bundesrepublik Deutschland elektrisiert der Gebrauch dieser Formel die Gemüter. In großen Teilen der deutschen Sozialdemokratie wird die Anleihe empathisch begrüßt. Der Flügel, der in der Unterstützung der Ukraine durch Olaf Scholz während des Angriffskrieges ohnehin einen strategischen Fehler sah, gewinnt nun innerhalb der Partei sowie in der Bundestagsfraktion immer mehr die Oberhand. Man fühlt sich in die 80er Jahre zurückversetzt, als ein Michail Gorbatschow Generalsekretär der KPDSU wurde und die in ihn gesetzten Hoffnungen als Reformer des sowjetischen Kommunismus vollumfänglich erfüllte. Warum, so fragen nicht nur viele Sozialdemokraten, sollte sich dies unter Obmantschikow nicht wiederholen können? So werden die vom neuen russischen Präsidenten in den ersten Monaten seiner Amtszeit vorgestellten Pläne zur Wiederbelebung konventioneller Rüstungskontrolle aufmerksam registriert, mit denen er die Weltöffentlichkeit überrascht. Natürlich gibt es Skepsis und Misstrauen. Kann man Obmantschikow trauen oder ist er nur eine Marionette des Geheimdienstes oder des Militärs? Niemand. Auch nicht die diversen Geheimdienste europäischer Staaten sowie der USA hat eine Antwort auf diese Fragen. Und sich auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, ist schwierig, da Russland international noch immer isoliert ist. Dennoch schauen nun alle gespannt nach Moskau, in der Hoffnung auf eine neue Tauwetterperiode nach der schrecklichen Eiszeit. Viele im Westen, dieser Eindruck drängt sich zunehmend auf, wollen einen neuen kalten Krieg, der ungeheure Ressourcen verschlingen würde, unbedingt vermeiden. Hinter dem Rücken der Öffentlichkeit entsendet man Emissäre nach Moskau, um sich einen besseren Eindruck vom neuen Mann im Kreml zu verschaffen. Alle Berichte der Diplomaten, die Obmantschikow und sein näheres Umfeld persönlich treffen, stimmen mehr oder weniger überein. Zwar wisse man nicht genau, so heißt es in den Schreiben an die jeweiligen Außenministerien, auf welche Kräfte sich die Macht Obmantschikows stütze, aber er selbst sei ein kluger, charismatischer Reformer, dem man persönlich den Willen zur Veränderung abnehme. Dieser Eindruck verstärkt sich noch durch die zahlreichen Interviews, die der neue Mann im Kreml der internationalen Presse gibt. Überall keimt die Hoffnung auf, dass ein neuer Gorbatschow in Moskau regiere, dessen Ziel es sei, Russland aus seiner dunklen Vergangenheit herauszuholen und in eine neue, vielleicht demokratische Zukunft zu führen.